Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Österreich war nie drin und Deutschland ist seit über einem Jahr raus aus der Kernenergie. Beide Länder setzen unter anderem auf Windräder und Solarpaneele, um auch in Zukunft ihren Strombedarf zu decken. Doch weltweit sieht die Entwicklung ganz anders aus. Auf allen Kontinenten werden neuartige Kernkraftwerke geplant und gebaut, kleine, mittlere und auch große Reaktoren unterschiedlichster Bauweise. In China zum Beispiel hat man einen Kernreaktor entwickelt, bei dem es angeblich niemals zu der gefährlichen Kernschmelze kommen kann, wie es sie beim Unglück von Fukushima gegeben hat. Während die Finnen bei der Kernkraft einen etwas anderen Weg gehen. Über all das spreche ich jetzt mit Dr. Eileen Langecker. Sie ist Vorsitzende der Österreichischen Kerntechnischen Gesellschaft. Guten Tag, Frau Langecker.
Guten Tag.
Frau Dr. Langecker, in vielen Ländern wird ja derzeit an der Weiterentwicklung der bislang genutzten Reaktortechnik geforscht, darunter in China und in Finnland. Welche Entwicklungen finden dort aktuell statt?
Es gibt unterschiedlichste Entwicklungen. Die Chinesen sind sehr stark dabei, die sogenannte Generation 4 weiterzuentwickeln. Ich möchte einen kurzen Bogen spannen. Wir fangen an mit den Prototypenreaktoren, Generation 1. Dann haben wir die ersten Leistungsreaktoren, Generation 2. Die aktuell im Betrieb befindlichen Reaktoren sind eine gewisse Weiterentwicklung mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen. Generation 3, 3+, das ist das, was auch in Finnland in Betrieb ist. Und dann gibt es die Generation 4, die sich vor allem dadurch auszeichnet, das, was Sie schon angesprochen haben, eine inhärente Sicherheit zu besitzen. Sie basieren auf physikalischen Prinzipien, dass es zu keiner Kernschmelze kommen kann.
Nun gibt es Medienberichte über einen Durchbruch bei der Reaktorsicherheit der chinesischen Forschern mit einem Kugelhaufenreaktor, dem HTRPM, wie er heißt, gelungen ist. Haben die wirklich einen Reaktor gebaut, bei dem die gefürchtete Kernschmelze, die ja in Fukushima passiert ist, nicht möglich ist?
Fukushima und einen Kugelhaufenreaktor zu vergleichen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Was bei einem Kugelhaufen- oder Hochtemperaturreaktor, wie der Klassenbegriff wäre, tatsächlich nicht möglich ist, ist eine Kernschmelze, weil wir, wie am Anfang schon erwähnt, in der Generation 4 sind und eine inhärente Sicherheit der Reaktoren haben. Bei diesem Reaktor beruht dieses Sicherheitskonzept auf der sogenannten Dopplerverbreiterung. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn der Reaktor in der Leistung zunimmt und er immer wärmer wird, dann funktioniert die Spaltung nicht mehr so gut. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Diese Teilchen, die man bräuchte, um diese Spaltung herbeizuführen, die vibrieren zu stark, als dass eine Spaltung durchgeführt werden kann. Und der Reaktor regelt sich automatisch in seiner Leistung nach unten. Das hat man in Simulationen schon bewiesen und das hat man auch in dem Vorgängermodell, das HTRPM, auch schon experimentell dargestellt. Und das hat man wohl jetzt auch in dem HTRPM nochmal gezeigt.
Also eine Kernschmelze ist nicht möglich in diesem chinesischen Reaktor. Aber was passiert zum Beispiel im Fall von Naturkatastrophen oder Terrorismus, also einem Angriff?
Auch dieser Reaktor hat natürlich Kontrollstäbe. Die können einfach in den Reaktor eingefahren werden, dann ist er abgeschaltet. Es kann zu keiner weiteren Kernspaltung kommen. Eben auch durch dieses inhärente Sicherheitsprinzip ist es einfach ausgeschlossen, dass hier etwas passiert. Terrorismusangriffe sind immer sehr schwierig zu handhaben. Von außen sind die Gebäude sehr stark. Das heißt, sie müssen einem gewissen Flugzeugaufprall standhalten können. Sehr beeindruckende Videos, die man sich da im Internet auch ansehen kann. Und man sieht es auch derzeit wunderbar. Wir haben gerade vor der Tür von Europa einen recht heftigen Krieg. Dort stehen sehr viele Reaktoren in diesem Land und selbst diese sind sicher und es ist nichts passiert.
Die Technologie des HTMPR, von der wir hier sprechen, basiert auf früheren Entwicklungen aus Deutschland und wurde dann von chinesischen Forschern an der Tsinghua-Universität weiterentwickelt. Warum ist das Projekt in Deutschland eigentlich aufgegeben worden?
Es ist immer sehr schwierig, gewisse technologische Entwicklungen kosteneffizient weiterzuführen. Es ist sehr oft Entscheidungen, die nicht aus wissenschaftlichen Gründen passieren, sondern tatsächlich aus ökonomischen Gründen. Das heißt, es ist einfach nicht kosteneffizient genug, Forschungsprojekte hier weiter zu decken. Es kam zusätzlich nach Tschernobyl eine weitere sehr starke Antinuklearbewegung auf, die verlangt hat, dass gewisse Projekte einfach abgeschaltet werden. Zusätzlich gab es in den deutschen Hochtemperaturreaktoren aufgrund von Materialproblemen immer wieder Schwierigkeiten, die Reaktoren laufen zu lassen. Und das hat schlussendlich alle drei Punkte gemeinsam dazu geführt, dass die Projekte nicht weiter verfolgt wurden.
Andere Kernkraftforscher in Deutschland, in Sachsen und Bayern, haben die Technik des Dual-Fluid-Reaktors entwickelt. Der wird nun in Ruanda zum ersten Mal gebaut und nicht in Deutschland. Ist Ihnen das Dual-Fluid-Prinzip bekannt und ist es, was die Sicherheit betrifft, mit dem chinesischen Kugelhaufenreaktor vergleichbar?
Es ist ein anderer Reaktortyp. Es gehört zu den sogenannten Salzschmelzreaktoren. Auch diese sind, das ist ein Generation 4-Konzept, inhärent sicher. Das bedeutet, auch hier haben wir wieder physikalische Grundprinzipien, auf denen der Reaktor aufbaut, die dafür sorgen, dass es zu keinem auslegungsüberschreitenden Störfall, wie der Fachbegriff ist, kommt. Wir haben hier das Thema, dass wir ja nicht mehr schmelzen müssen, weil der Brennstoff schon geschmolzen vorliegt, sondern dafür sorgen müssen, dass es im Falle von, wir sagen mal, einem Stromausfall, der Reaktor in einen sicheren Zustand übergeführt werden kann. Und da gibt es hier verschiedenste Sicherheitsmechanismen, die dafür sorgen, dass das passiert. Also von der Sicherheit vergleichbar sind die beiden Reaktoren. Allerdings sind es so unterschiedliche Konzepte, dass man sie nicht miteinander grundsätzlich vergleichen kann.
Atomkraftkritiker sagen ja gerne, viele der heutigen Konzepte basierten auf Ideen aus dem letzten Jahrhundert, die sich aufgrund technischer Mängel nicht durchsetzen konnten. Was ist von einer solchen Argumentation aus Ihrer Sicht zu halten?
Ich habe ein Problem damit, wenn man Forschung unterbinden möchte. Forschung sollte nie zum Ziel haben, ein fertiges Produkt zu entwickeln. Dafür ist eine Produktentwicklung zuständig, sondern Forschung sollte ergebnisoffen stattfinden können. In den 60er und 70er Jahren wurden weltweit verschiedenste Reaktorkonzepte erforscht. Und auch ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen wieder mit dem Thema beschäftigt und bin zur Erkenntnis gekommen, dass nicht ein Konzept abgelehnt wurde, weil es technisch nicht umsetzbar war, sondern weil man ein anderes Konzept weiterverfolgt hat, das erfolgsversprechender war. Und mittlerweile hat man andere Möglichkeiten gefunden, dass man sozusagen alte Konzepte wieder aus der Schublade holt und diese weiterentwickelt. Es ist schwierig, dem etwas entgegenzusetzen. Wie gesagt, einfach der Punkt ist, Forschung sollte ergebnisoffen passieren.
Die Gegner der Kernkraft hatten ja immer auch zwei Argumente, vor allem zum einen das Thema Sicherheit vor Kernschmelze, darüber haben wir gesprochen, zum anderen das Problem des Atommülls, also der abgebrannten Brennstäbe, die noch sehr lange vor sich hinstrahlen. Bietet denn die neue Generation von Reaktoren, über die wir nun schon gesprochen haben, auch für das Atommüllproblem eine bessere Lösung?
Radioaktiver Abfall hat verschiedenste Herangehensweisen. Es gibt Finnland, die haben beschlossen, dass sie ein geologisches Tiefenlager bauen und ihre radioaktiven Abfälle dort sicher entlagern werden. Ich persönlich halte nicht sehr viel davon, dass man Ressourcen in die Erde einbringt, sondern sage, man sollte Ressourcen nicht verschwenden. Unterschiedliche Generation 4 Konzepte können mit verschiedenen Arten von Brennstoff betrieben werden. Jetzt müssen wir das nächste Konzept sozusagen aus der Schublade holen und das sind die Natrium- oder metallgekühlten schnellen Reaktoren. Da gibt es auch wieder verschiedenste Entwicklungen. Da gibt es auch in Frankreich Reaktoren, die hier schon sehr lange in Betrieb waren und die können erwiesenermaßen mit unterschiedlichen Brennstoffen betrieben werden, eben auch mit abgebrannten Brennelementen. Und die würden dann diese Lagerzeit des abgebrannten Brennstoffs deutlich verkürzen. Es gibt auch Konzepte wie Myra in Belgien, ein Reaktor, der explizit Brennstoff so behandeln soll, dass er danach nur mehr sehr kurz gelagert werden muss. Also dieses Argument, man weiß nicht, was man mit dem radioaktiven Abfall machen soll, hält bei mir nicht stand.
Sie sagen, die Lagerzeit wird dann verkürzt. Über welche Zeitspanne reden wir da?
Das Ziel ist es, die Lagerung auf circa 300 bis 400 Jahre zu verkürzen. Sie alle kennen Häuser, die so alt sind, Kirchen, die wesentlich älter sind. Es ist eine Zeit, über die man auch gut kommunizieren kann und die Informationen an Generationen weitergeben kann.
Sie haben Finnland schon erwähnt. Schauen wir mal nach Finnland. Dort wird in Bezug auf Kernreaktoren ein anderer Ansatz verfolgt als in China. Die Finnen haben kürzlich den EPR-Reaktor Olkiluoto 3 in Betrieb genommen. Was zeichnet ihn aus?
Der European Pressurized Reactor, EPR, ist ein klassischer Leichtwasserreaktor, ein Druckwasserreaktor. Das ist das klassische Konzept. Das ist der VW Golf unter den Reaktoren. Seit Jahrzehnten ist das Reaktorkonzept in Betrieb, ist bewährt, ist in verschiedensten Szenarien im Einsatz. Man hat dieses grundlegende Druckwasserreaktorkonzept ein bisschen weiterentwickelt und hat sich dem Thema der Kernschmelze angenommen und hat sozusagen als Schutz gegen eine Kernschmelze einen sogenannten Core Catcher, ein Becken unter dem Reaktorkern aus Keramik, eingebaut, das, wenn es zu einer Kernschmelze kommen sollte, diese auffangen kann. Natürlich sind verschiedenste andere Sicherheitsmechanismen noch eingebaut worden, aber das Hauptaugenmerk lag eben auf diesem Behälter, der die Kernschmelze auffangen soll.
Wenn man jetzt mal Chinas Weg der kleinen modularen Reaktoren vergleicht mit Finnlands Weg Großreaktortechnologie, was ist aus Ihrer Sicht die Zukunft der Kernkraft?
Es wird immer eine Mischung aus beiden Systemen sein. Es ist immer sehr stark von den Ländern abhängig, welche Energieversorgung brauche ich. Brauche ich eine stabile Grundlast, dann werde ich einen großen Reaktor, idealerweise so circa 1200 Megawatt, verwenden. Habe ich Gegenden, die etwas abgeschottet sind, die nicht direkt zugänglich sind, dann werde ich eher auf kleine modulare Reaktoren zurückgreifen. Oder eventuell kann man einfach verschiedene kleine modulare Reaktoren miteinander koppeln und wieder auf eine Leistung von knapp 1000 Megawatt kommen.
Der Strombedarf in modernen Gesellschaften wird ja durch E-Mobilität, Digitalisierung, industrielle Modernisierung immer weiter wachsen. Länder wie Deutschland und Österreich glauben, diesen wachsenden Strombedarf durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und ein kluges Strommanagement decken zu können und wollen auf die Atomkraft verzichten. Ist das realistisch?
Sind Teilen sicher realistisch. Ich komme hier nochmal auf eine gewisse Grundlastabdeckung zurück. Solange es nicht ausreichend Speicheroptionen für Strom gibt, und die gibt es derzeit bei weitem nicht, sind wir davon abhängig, grundlastbetriebene Kraftwerke zu haben. Und dazu zählen Kernkraftwerke im größeren Ausmaß, Kohle, Gas, was auch immer es da gibt, Wasserkraft. Es wird ein Mix aus allem sein. Es soll nicht eine Technologie ausgeschlossen werden, sondern im Endeffekt geht es ja auch darum, ein bisschen hier auf den Klimawandel zurückzukommen. Es sollen alle CO2-armen Energieträger dazu beitragen, der Klimakrise entgegenzutreten.
In Deutschland zeichnet sich derzeit kein Sinneswandel ab, was den Kernkraftausstieg betrifft. Wie ist die Situation in Österreich?
Das ist hier sehr ähnlich. Ich denke, dass Österreich noch weitaus kritischer der Kernenergie gegenübersteht, als Deutschland es jemals war.
Vielen Dank, Frau Dr. Langecker, für das Gespräch.
Gerne.